Boah, da durfte ich echt viel erleben. Mit zwei Weltmeisterschaften, Europameisterschaft war einiges dabei in sehr jungen Jahren. War in zwei Turnieren der jüngste Spieler. 2-6 mit dem ersten WM-Spiel, dann gleich gegen Portugal und gleich im 1-1 gegen Cristiano Ronaldo. Mit dem Sieg dann für uns nochmal den Abschluss aufs Treppchen zu kommen bei diesem Turnier, mit diesem dramatischen Halbfinale gegen Italien und dann auch den Spiel in Stuttgart, als dann die Lichter ausgingen, das Feuerwerk, die Ehrenrunde, dann mit den Fans, wo das war, Eltern im Stadion und Opa. Ja, das war schon brutal. Kann man nicht beschreiben.
Das war Marcel Janssen, ehemaliger Bundesliga-Profi. Er spielte für Borussia Mönchengladbach, Bayern München und den Hamburger SV. Dort ist er aktuell Präsident. Beim Sommermärchen 2006 hat er sein Debüt gefeiert, im Spiel um Platz 3 gegen Portugal. Damals war er 20 Jahre alt, also jünger als heute Jamal Musiala und Florian Wirtz. Auch bei der EM 2008 in Österreich und der Schweiz und der WM 2010 in Südafrika war er dabei. Mit 29 Jahren hat er allerdings vorzeitig seine Karriere beendet. Ich habe mit Marcel Janssen über seine Erfahrungen im Dress der Nationalmannschaft gesprochen. Wir haben uns darüber unterhalten, worauf es bei einem Heimturnier wie damals 2006 ankommt und wie er seine Rolle als Ersatzspieler angenommen und ausgefüllt hat. Hören wir mal rein.
EM 2024. Die Suche nach dem Sommermärchen. Ein Podcast von NOZ und MHN Medien.
Du hast mehr als 40 Spiele für die Nationalmannschaft bestritten. Bei 3 Turnieren warst du dabei, 2006 als jüngster Spieler. Was sind deine schönsten und intensivsten Erinnerungen an die Nationalmannschaft?
Boah, da durfte ich echt viel erleben. Mit 2 Weltmeisterschaften, Europameisterschaft war einiges dabei in sehr jungen Jahren. War in 2 Turnieren der jüngste Spieler. 2-6 mit dem ersten WM-Spiel, dann gleich gegen Portugal und gleich im 1-1 gegen Cristiano Ronaldo. Mit dem Sieg dann für uns nochmal den Abschluss aufs Treppchen zu kommen bei diesem Turnier, mit diesem dramatischen Halbfinale gegen Italien und dann auch den Spiel in Stuttgart, als dann die Lichter ausgingen, das Feuerwerk, die Ehrenrunde, dann mit den Fans, wo das war, Eltern im Stadion und Opa. Ja, das war schon brutal. Kann man nicht beschreiben. Aber ich meine, das ging dann aber auch gnadenlos weiter. Ich glaube, ich durfte eine sehr, sehr geile Zeit als Spieler mitbegleiten. Wenn ich überlege, dass wir immer standardgemäß im Halbfinale waren. Auch das Turnier dann 2-8, Vize-Europameister. Auch Wahnsinn. Passend natürlich jetzt EM. Würden wir, glaube ich, sofort nehmen, wenn wir ins Finale kommen. Dann auch 2-10 natürlich mit Südafrika. Wundervolles Turnier in Südafrika. Auch gespielt. Sehr emotional, wo wir auch wahnsinnig gut connected haben mit dem Land. Also für die Zeit, die wir da waren, das war, ja, also ich weiß ja nicht, wo ich anfangen soll, vom ersten Länderspiel angefangen bis zu den Turnieren und vielen Höhen und Tiefen natürlich auch, aber natürlich, und das war auch besonders, über diesen langen Zeitraum so viele Höhen und so konstant als Mannschaft, mit Trainerteam, mit Staff, mit allen drumherum, so konstant, gut, das war schon besonders, absolut.
Auf jeden Fall. Also 2006 war so mein erstes Turnier, da war ich 10, was ich richtig miterlebt habe. Und für mich war das dann irgendwie schon fast normal, dass Deutschland so erfolgreich ist bei den großen Turnieren. Gerade 2006, das Sommermärchen, ist mir noch sehr präsent, natürlich jetzt auch durch den EM-Podcast. Wie hast du die Stimmung im eigenen Land wahrgenommen?
Ja, erstmal hat man ja auch, muss man ja auch sagen, ein großes Tief, wenn ich das Spiel gegen Italien in der Vorbereitung sehe. Wo wir, ich glaube, ich weiß nicht mehr, 4-0 oder 5-0 verloren haben. In Florenz war es, glaube ich, das Testspiel.
Ja.
Da war die Stimmung richtig im Keller. Man hat gemerkt, wie so ein ganzes Land dann auch gebrodelt hat. Eben mit der Angst und das Turnier und es geht los. Dann aber eben auch dann, ja, da rauszukommen und das gut eingeordnet zu haben und aus diesem kleinen Loch am Ende mit Anpfiff waren wir dann da. Hatten dann natürlich einen guten Einstieg mit dem ersten Sieg dann in München, im ersten Spiel. Ja, und haben uns dann ins Turnier einfach reingebissen und reingefuchst. Haben auch gemerkt von der Stimmung her, dass uns das dann zum Glück auch getragen hat und unterstützt hat. Weil das hat man schon gemerkt, dass das anders ist als sonst. Also man kann es nicht beschreiben, wenn man an den Hotels war und nicht jetzt nur im Halbfinale oder, sondern die ganze Zeit, da waren zigtausende, hunderttausende Menschen und alles rauf und runter hat sich nur um das Sommermärchen oder WM erstmal 2006 wurde ja dann zum Sommermärchen Gott sei Dank gedreht. Das war schon unfassbar und ich glaube, jeder, der auch selbst gar kein Fußballfan war, war Fußballfan. Und das hat man gemerkt, dass es anders ist, das muss man schon sagen.
Ja, so habe ich es auch wahrgenommen. Wie würdest du das vergleichen mit dem Vereinsfußball, dem oder der Unterstützung der Stimmung da vor Ort? Du hast ja schon gesagt, für drei traditionsreiche Vereine gespielt. Wie würdest du das vergleichen? Ist das ein großer Unterschied, wenn man merkt, das ganze Land oder an jedem Ort wird einem zugejubelt? Ich glaube, in Köln wurde dir jetzt wahrscheinlich nicht so zugejubelt.
Doch, das war nicht so. Das, also dann war kein, wer ist jetzt Derby und wer ist da? Da war wirklich die deutsche Nationalmannschaft. Das gab es nicht, dass dann auch Spieler, egal jetzt, wo wir dann waren oder der in Dortmund dann die Bayern spielt, gab es überhaupt nicht. Das ist auch das Schöne. Ich meine, wir sind die Nationalmannschaft, alle zusammen mit den Fans. Und das hat man auch gespürt, da gab es das gar nicht. Im Gegenteil, natürlich hat man auch Respekt davor gehabt, weil man auch weiß, das, was sich so beflügelt und wenn so eine Power, so eine Wucht ist, die kann natürlich auch umschlagen und deshalb sind wir echt so froh und dankbar, dass wir da als Spieler mit Trainerteam, allen ehrenamtlichen und allen hauptamtlichen Mitarbeitern am Ende dann auch es geschafft haben, eben auch den Menschen eben diesen Spaß und diesen Fußball bieten zu können und auch eben ein langes Turnier eben bis am Ende übers Halbfinale und dann auch die Finalspiele mit Hochdramatik mit dem Halbfinale, weil es nicht selbstverständlich. Man hat es gesehen, wie es anders laufen kann, dann auch später in Brasilien, was zwar für uns gut war, für den Gastgeber glaube ich nicht ganz so, weil nein, also gar nicht scherzhaft gemeint, das hat einem schon leid getan, ne, dass die Spieler praktisch, du hast gesehen, die tragen den Druck des ganzen Landes. Viele Unruhen, viele Themen und die Spieler sollten es dann irgendwie ausbaden und da kannst du nicht wirklich richtig Fußball spielen. Das mussten wir 2-6, wir mussten tragen, dass wir das als Chance bereifen können, dass wir hier unser Land mit in Emotionen und Bewegung setzen können, aber wir mussten nicht viele andere Sachen tragen, weil Deutschland, da kommen wir eben zu, die Infrastruktur, die Fankultur, volle Stadien, gute Stadien, das ist ja nun mal so, dass zum Glück in Deutschland, guckt man sich die zweite Liga an, auch die dritte Liga, das ist ja Wahnsinn und da sind wir noch so ein bisschen outstanding und da müssen wir auch drauf aufpassen, dass das so ein bisschen auch so bleibt, dass das wirklich dann auch ein Erlebnis ist, was im Stadion stattfindet und auch nicht nur an Highlights wie Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder Pokalfinals oder Halbfinals, sondern eben auch im normalen Wochenrhythmus, dass das Stadionerlebnis weiter ein wichtiger Faktor ist.
Ja, und wenn du das jetzt, also du erzählst das sehr schön von 2006, wenn du das jetzt überträgst auf heute, auf dieses Jahr, wie nimmst du das da wahr? Ist die Stimmung ähnlich? Ist die Freude größer oder eher weniger oder auch, ja, was die Gesellschaft angeht?
Ja, man kann ja auch nicht immer alles miteinander vergleichen, was ja auch manchmal ganz gut ist. Was man halt sagen kann, und das ist auch faktisch und so selbstkritisch war man ja auch und ist man ja auch, dass die letzten Turniere, die vielen letzten Turniere nicht dazu beigetragen hat, dass eben schon eine hohe Vorfreude oder große Identifikation stattgefunden hat anhand des Abschneidens in den Turnieren. Nichtsdestotrotz, und das sieht man dann auch jetzt und hat man auch wieder in Phasen und in Spielen gesehen, dass dann aber auch nicht alles so schlecht ist, wie es dann auch gemacht wird, muss dann halt natürlich den Spielern auch die Chance geben, eine neue Ära zu prägen und die dann auch mehr in den Mittelpunkt stellen. Und das passiert halt jetzt auch. Wirtz, Musiala und dann auch Spieler, die früher noch ganz jung waren, die jetzt Mitte, Ende 20 sind, die dann ihre Rolle, ob ein Sané, ob ein Füllkrug, ob ein Havertz, ob hinten Rüdiger, ob ein Jonathan Tah, das sind jetzt nur Beispiele, natürlich auch gepickt mit dem einen oder anderen Erfahrenen, aber vor allen Dingen dann auch jetzt eine neue Ära auch irgendwie einzuleiten. Ich glaube, das hat so ein bisschen gefehlt und das kann man sich jetzt, oder sollte man auch jetzt tun, auch mit der Dynamik, wie es dann jetzt ist. Und dann sieht man auch, wozu die Mannschaft in der Lage ist. Da muss sich natürlich die deutsche Mannschaft nicht verstecken. Aber die Grundtugenden, trotz des Talentes, die müssen halt stimmen. Und ich finde, da hat Leverkusen das ganz besonders gezeigt. Das Talent alleine hat man, glaube ich, bei dem Kader schon vor der Saison gesagt. Von den Namen her Wahnsinn. Aber eben dann, wenn ich mir schaue, wie ein Florian Wirtz in der Bundesliga als Spielmacher gegen den Ball arbeitet, da muss ich sagen, jetzt weiß ich, warum der Junge über allem schwebt, weil er nicht nur die Sachen mit Ball, die er eh kann und die Solos und was er macht, sondern was der läuft, was der sprintet im Defensivverbund, um den Ball zu erobern. Wenn das das Selbstverständnis ist, dann ist es das, was ich dann auch eben bei Bayern auch erleben durfte, wenn auch die Stars, die viel Qualität in der Offensive haben, bereit sind, die Wege zu machen. Oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel, was dann oft untergeht, Miro Klose. Ist ja nicht nur, weil er sie, natürlich hat er auch seine Tore gemacht, aber was der für die Mannschaft gemacht hat. Und wenn diese Eitelkeiten fallen, dass kein Spieler mehr, egal welcher Qualität und welchem Status, im Volldampfmodus unterwegs ist, macht man sich relativ wenig Sorgen, da wird man immer auf jeden Fall ein gutes Turnier spielen. Ob dann die Nuancen nachher fürs im Halbfinale oder Viertelfinale und Finale, das ist dann halt der Sport mit einer brutalen Konkurrenz. Aber ich sag mal, wenn das stimmt, dann kommst du immer weit und das ist so ein bisschen vielleicht dann der Unterschied auch in den heutigen Charakteren, die auch andere Nationen haben, inwiefern sind sie bereit und haben es verstanden? Oder sind sie halt Diven oder geben sie halt Vollgas? Und wenn die auch noch Vollgas geben, dann wird es schwierig, weil wenn das Talent dazu dann noch das Arbeiten kommt und die Einstellung, dann setzt sich die Mannschaft durch mit der größten mentalen Qualität.
Ja, sehe ich auch so. Ich finde es auch mal wieder beeindruckend bei Leverkusen jetzt in der aktuellen Saison, was die ja in der zweiten Reihe und in der dritten Reihe, die rotieren durch und haben alle irgendwie Bock. Man hat von außen nicht das Gefühl, dass da intern so ein richtiger Kampf ist, sondern die wissen, hey, wir brauchen uns alle gemeinsam, alle 20 Mann. Ja, das schließt irgendwie gleich zu meiner nächsten Frage an. Bei den Turnieren hast du jetzt nicht immer so die erste Rolle gespielt. Welche Rolle nehmen denn die Spieler auf den Positionen 12 bis 23 ein? Ist eine gute Teamchemie vielleicht sogar wichtiger als die reine fußballerische Qualität?
Ich glaube, es geht eher um die Grundeinstellung eines Fußballprofis. Um mal bei uns selber zu bleiben, jetzt gar nicht so abzuschweifen, andere Sportarten. Bei mir war es ja ganz unterschiedlich. 2-6 war ich der jüngste Spieler im Kader. Habe dann meine 90 Minuten im letzten Spiel bekommen, was unfassbar war. Dann 2-8 war ich Stammspieler zu Beginn, bin dann mit und nach Kroatien, habe ich ein oder sogar zwei Spiele komplett verpasst wegen meiner Schulter, bin dann aber wieder rein, im Finale dann wieder, konnte ich wieder helfen und dann war es 2010 so, dass ich komplett verletzt angereist bin, 2010. Das heißt, ich war im März oder April schon raus, bin trotzdem nominiert worden, habe praktisch meine Vorbereitung nach einer Verletzung 2010 in Südafrika selber gemacht und bin dann noch echt dankbar, wie viel Einsatzminuten ich dann noch hatte bei den Turnieren. Das war nämlich nicht wenig. Deshalb ist es immer so unterschiedlich. Aber heute ist es ja auch noch ein bisschen einfacher. Du brauchst ja heute mindestens 15 bis 16 Stammspieler. Du hast 5 Wechsel. Wenn du gut bist, nutzt du die auch. Und für mich, was der Schlüssel zum Erfolg ist, wenn Spieler erkennen, ja, ich muss auch sauer sein, ich darf auch beleidigt sein, aber das muss ich halt dann halt aber auch zeigen, wenn ich reinkomme. Man muss dann halt den Unterschied sehen, warum nächstes Mal der Trainer mich eher von Anfang an bringen sollte. Und wenn du so eine gesunde Leistungskultur und Chemie hast, ist es ja normal, du kannst ja nicht immer jedes Spiel gleich performen, dass dann eben heutzutage mit 5 Wechseln, das wäre ja früher ein Traum gewesen, früher hat es dann noch viel schwieriger, das zu lenken und zu steuern. Heute brauchst du eigentlich deshalb auch bei Leverkusen als Pali, es gibt keine 11 Stammspieler. Wenn du einen guten Kader hast, brauchst du auch mehr, wenn du hohe Ziele hast. Und das ist dann eben, gibt es mehr Möglichkeiten, zumindest für ein Trainerteam auch, jeden Spieler irgendwie, der sich gerade aufdrängt, durch Trainingsleistungen, durch eben, weil es ein harter Konkurrenzkampf ist, dann eben auch, als wenn er dann reinkommt, eben mit einem neuen Reiz und einem Impuls zu setzen, sodass du dann auch eine gute, gesunde Konkurrenzsituation dann eben auch halt hast.
Ja. Thema verschiedene Menschen in einer Mannschaft, die ihre Rolle auch annehmen. Was würdest du sagen, wie muss eine Mannschaft aufgestellt sein für so ein Turnier? Was braucht es für Charaktere oder für Rollen?
Ich glaube, dass jeder, der ja generell erstmal jetzt in der Bundesliga oder auch in anderen Ländern in der ersten Liga spielt, qualifiziert sich ja dafür, auch theoretisch Spieler der Nationalmannschaft zu werden. Weil das sind alles Menschen, Spieler, die alles mitbringen. Sonst würden sie nicht auf dem hohen Niveau spielen. Das ist das Erste. Klar, irgendwann wird es dann immer enger. Es gibt halt auch nicht so viele Plätze zu vergeben. Das ist dann auch dieser ja auch gute Konkurrenzkampf. Aber wenn man es eben schafft, es ist auch so ein bisschen dann immer abhängig davon, was möchte ich denn als Trainerteam und was ist meine Idee für die Mannschaft und die Spielidee. Und daran leitet sich für mich dann auch ein bisschen so ein Kader dann halt auch ab, wenn ich weiß, welche Impulse will ich, welche brauche ich dringend für so wie ich als Trainerteam oder wir als Trainerteam den Fußball sehen. Und demnach musst du natürlich auch den Kader dann so ein bisschen auch abstimmen. Aber ich sag, es ist auch gut, wenn du den einen oder anderen Stinkschiefel hast, wenn der Stinkschiefel eben, und das traue ich allen unseren Spielern zu, das zeigen, indem, wenn sie eingewechselt werden. Und Stinkschiefel bedeutet dann nämlich, ja, vielleicht sollte man nochmal überlegen, vielleicht muss er dann doch spielen, weil er so gut ist. Dann hast du es auch erreicht, dass du eben das Beste und Maximalste aus jedem Spieler wieder rausholst. Dass jeder Spieler hat unterschiedliche Phasen in einer Saison, Verletzungen, auch mal ein Tief, ist alles menschlich. Von daher, am Ende sollte so gut es geht das Leistungsprinzip zählen. Manchmal ist es aber auch natürlich, wie passen vielleicht Spieler und Achsen auch zueinander, was dann auch eine Entscheidung ist. Und da ist es für so ein Trainerteam gar nicht so einfach, wie man das dann macht. Und da muss man halt versuchen, eine gute Mischung eben halt zu finden aus den Bereichen.
Hat sich diese Sicht im Laufe der letzten Jahre bei dir geändert, so als Spieler und als Funktionär, als Präsident?
Hat sich so viel für mich ehrlicherweise gar nicht geändert. Ist immer so dieses, wenn der erste Blick auf sich selber geht und an die eigene Nase, ist man immer gut beraten. Heutzutage ist man vielleicht dann doch schon mal schneller dabei, bei anderen die Themen zu suchen. Und ansonsten sind ja eher Vorteile dadurch entstanden, wie eben schon erwähnt, dass du dann jetzt in dem Spiel auch 5 Wechsel machen kannst. Ne? Du kannst viel mehr Spieler ins Spielen bringen von deinem Kader. Ne? Wenn du dann allein schon, sag mal, 16 Spieler an einem Spieltag, die gespielt haben, das ist natürlich schon, macht es auch, finde ich, auch schöner und besser, weil du natürlich auch die Athletik ist viel größer geworden. Es wird immer mehr, es wird immer schneller spielen, es wird immer das Tempo, die Aggressivität, also alles, die Physis, es nimmt halt alles zu. Und deshalb ändert sich da so viel gar nicht. Der Grundkern, glaube ich, im Fußball ist immer relativ ähnlich. Und natürlich ist es so, dass du heute viele andere Generationen hast, du hast andere Charaktere noch als damals. Aber am Ende sieht man natürlich, warum es dann manche Trainer eben auf einem überdurchschnittlichen Niveau schaffen. Und zwar, sagen wir mal so die ganz, ganz top, top, top Spitze, Ancelotti, Jupp Heynckes, vielleicht Jürgen Klopp und Co., weil sie dann doch eben wissen, wie man Menschen führt. Und wie man so ein Gespür für so eine Gruppe eben hat und wie man dann eben auch versucht, oder die können es dann, die versuchen es nicht, und die können es, wie man so eine Gruppe dann auch hinter sich bekommt und hinter die Sache. Das ist dann natürlich immer die ganz, ganz große Kunst. Es gibt viele Top, Top, Top Trainer, die können jemanden für einen Inhalt, für eine Taktik, für ein super Spielsystem überzeugen, aber die große Kunst ist es dann, eine gesamte Gruppe zu bewegen. Und das ist so ein 2-6, allgemein auch in den Turnieren, wo Jogi Löw ja auch immer sowohl als erster Trainer oder zweiter Trainer eine Rolle gespielt hat, aber auch die Kombination, die anderen Menschen, die drumherum waren, das hat dann halt einfach gepasst. Und auch die Mischung innerhalb der Mannschaft zwischen jung, hungrig und erfahren, war dann einfach auch ein schönes Momentum.
Wer war der beste Trainer, den du hattest?
Es gibt nicht den einen besten, weil viele Trainer dann doch irgendwo so gewisse Schwerpunkte haben, gewisse Punkte aus ihren Erfahrungen, aus ihrem Leben, wo sie mehr Wert drauf legen. Und ich habe einfach unglaublich Glück gehabt, dass ich natürlich dort auch diese Vielfalt kennenlernen durfte. Ich hatte Jupp Heynckes als Trainer, ich hatte Ottmar Hitzfeld als Trainer, Jogi Löw und viele, viele andere, wo ich einfach gemerkt habe, hat jeder Trainer seine Stärken und jeder Trainer so seinen Fokusbereich. Und davon habe ich immer versucht, so die guten Themen so für mich selber dann mitzunehmen. Und wichtig war immer, dass ich immer versucht habe, dass ich mein Leistungsniveau halt immer halten konnte und das am besten dann über einen langen Zeitraum. Und das ist ja auch gar nicht so einfach. Bei der Konkurrenz, muss man auch immer fit. Und die Gesundheit ist eine wichtige Rolle. Und da habe ich natürlich von den Trainern her echt Glück gehabt und schon sehr, 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 sehr namhafte Trainer gehabt, wo ich gemerkt habe, okay, ich weiß, warum die so erfolgreich sind.
Ja, das glaube ich. Schauen wir nochmal ein bisschen auf die Spieler. Die letzten Jahre, die letzten Turniere waren jetzt nicht so erfolgreich. Jetzt gehen wir auf das Heimturnier zu. Wie schätzt du den Druck ein, der auf den Spielern lastet?
Mittlerweile eigentlich etwas geringer. Aufgrund der schlechten Turniere ist jedes gute Spiel ein Brustlöser. Das heißt, du erhöhst die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr gewinnen kannst als verlieren kannst, weil eben die Enttäuschung aus den Turnieren, auch verständlich, so selbstkritisch müssen wir auch sein und sind wir auch, war da. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt auch Veränderungen, es sind auch viele Spieler, die jetzt nicht zwingend die tragende Rolle in den Turnieren gespielt haben, die jetzt heute dann auf dem Platz stehen. Viel passiert in der Zeit. Von daher denke ich, dass mehr Chancen da sind aufgrund eben der Turnier. Ich glaube, der Druck wäre höher, wenn du eben wie wir musst immer wieder bestätigen, immer wieder bestätigen, immer wieder bestätigen, dass du zu den Top 4 der Welt gehörst oder Europa. Ist da nochmal ein anderer Druck, da kannst du tiefer fallen, ne, weil du oben bist. Jetzt kommst du eher von wirklich unten. Jeder weiß, unser Talent, unsere Möglichkeiten sind eigentlich viel größer als das, was wir dann in den Turnieren gezeigt haben. Und das ist natürlich auch den Druck, den wir auch brauchen, erst recht im eigenen Land. Aber du bekommst natürlich auch den Support. Und du siehst ja auch, wie schnell du, wenn dann eben auf dem Platz, sich das vom Platz überträgt auf die Zuschauerränge, das geht dann doch auch wieder schnell. Und das ist auch eine Erkenntnis, die wir dann auch nicht vergessen sollten, dass man sagt, hey, lass uns nicht nur so negativ sein, weil wir müssen auch unsere Gedanken und unsere Energie wieder auch in alle, auch die Fans, als auch die Spieler, als auch die Trainer, auch die Medien, in die positive Richtung. Und das geht im Moment dahin. Und das ist auf jeden Fall ein besserer Vorteil, weil du verankerst natürlich auch so ein Ziel dann für dich nochmal ganz anders.
Ja. Jetzt habe ich schon viele verschiedene Dinge auf jeden Fall mitgenommen. Du hast auf jeden Fall gesagt, ein Trainer, der die Mannschaft gut zusammenstellt, ist verdammt wichtig. Positives Mindset habe ich rausgehört. Was würdest du sagen, was muss noch passieren oder was ist das Wichtigste, damit wir bei der EM ein Sommermärchen 2.0 erleben?
Ich glaube, du wirst nie mehr so in Anführungsstrichen ein Sommermärchen erleben, weil das wäre auch unfair. Eine WM 2.6 zu vergleichen mit dem Zeitalter, wo wir heute stehen, mit leider auch globalen, viel größeren Problemen. vielleicht auch nah an uns ran tun. Und dann darf man auch mal sagen, das ist dann am Ende auch nur Fußball, der eben helfen soll, Spaß und Stimmung zu verbreiten. Und das ist dann, glaube ich, nochmal anders eingeordnet, finde ich, dann in der heutigen Zeit. Und deshalb glaube ich, dass wir wieder, wie wir sehen, dann auch mit den letzten beiden Länderspielen, dass da wieder der Fußball, und das ist auch seine Aufgabe, punktuell einfach geile Energien freisetzt bei den Menschen, für die Menschen dann auch da ist. Natürlich nicht der Fußabtreter ist, dass man sagt, nur wenn es dann mal im Länderspiel nicht läuft, dann ist alles scheiße. Diese Zeiten sind auch zum Glück vorbei. So extrem war es, also ich habe an meiner Kindheit noch erinnern kann, das war echt dramatisch, dass dann Leute dann da geflucht haben und gar kein Spiel mehr gucken wollten. Da sind wir, glaube ich, Gott sei Dank ein bisschen offener, bisschen entspannter, kritisch sowieso, weil wir natürlich auch eine hohe Leistungskultur zu Recht haben, als Fußballnation sozusagen. Aber vergleichen würde ich es nicht, und deshalb würde ich ganz klar sagen, dass der Fußball, egal jetzt natürlich wir, die deutsche Nationalmannschaft, einfach uns zeigen soll, dass sie auf dem Platz Spaß hat und Vollgas gibt. Der Rest wirklich kommt dann von alleine. Du musst es halt eben schaffen, das Gedankenkreisen und diese Was ist wenn auszuschalten. Wenn du Vollgas gibst, kann nichts schiefgehen. Da verzeiht dir auch jeder eine Niederlage oder am Ende welches Abschneiden auch immer. Und diesen Funken, dafür ist der Fußball da. Und das machen die Jungs gerade ganz gut. Und deshalb ist mein Vertrauen groß, dass wir das dann auch jetzt in den ersten Spielen auch zeigen.
Ja, sehr gut. Drücken wir mal gemeinsam die Daumen. Absolut. Auf jeden Fall. Du hast gerade schon ein bisschen die Stimmung in Deutschland angesprochen. Kann der Fußball oder wie groß kann die Rolle des Fußballs sein, da wieder als verbindendes Element zu sein?
Ja, ich glaube, wir müssen auch da, gute berechtigte Frage, aber auch da gleich müssen ein bisschen aufpassen. Es gibt noch viele andere tolle Sportarten, die verbinden immer wieder. Es gibt andere, viele große sportliche Highlights in sämtlichen Sportarten, Gott sei Dank, und die bekommen auch immer mehr Aufmerksamkeit. Denn die Aufgabe des Sports ist es, nicht die des Fußballs, Menschen vielleicht mal vom Fernseher wegzukriegen in die Bewegung oder in einen Gang ins Stadion oder zu einem Basketballspiel, Handballspiel, Hockey. Es gibt so viele geile, tolle Sportarten, wo Menschen, Sportlerinnen und Sportler, auch im Frauenfußball, Menschen am Ende begeistern mit ihrem Sport, den sie machen. Und der Sport ist das Entscheidende, und dass wir eben dieses Positive im Sport, gerade im Mannschaftssport, Mannschaftssportarten herausstellen und nicht immer alles über den Fußball abwälzen. Aber in erster Linie ist auch das der Aufgabe des Fußballs, denn umso authentischer, voller Energie geladen der Fußball es schafft, etwas zu entfachen, umso mehr Anmeldungen hast du im Breiten, im Amateursport, du kriegst Kinder und Jugendliche. Gerade ne, aus meiner Rolle jetzt als HSV-Präsident, wir merken es auch, mittlerweile über 8000 Sporttreibende, also stark gewachsen. Das ist genau das, worum es geht. Und der Sport ist eben eine Lösung in schwierigen Zeiten, wo die Resilienz von uns allen extrem gefordert ist, aus verschiedensten Gründen. Ich glaube, die müssen wir nicht alle aufzählen. Und die Rolle des Sports und nicht jetzt nur Fußball und EM im eigenen Land, ja, sich da sportlich zu zeigen, Fairness, guter Umgang miteinander, Sportsgeist, nicht alles nur über das Ergebnis zu definieren, aber mit vollem Einsatz, voller Herzblut, und das ist die Aufgabe des Sportes, und das ist eben jetzt genauso wichtig, wie auch wenn das Turnier wieder vorbei ist, denn wir brauchen eben auch die Impulse, ganz normal in der ganz normalen Woche, die Highlights, Menschen zum Fußball, auf die Sportplätze zu bekommen, auch in andere Sportarten zu bekommen, das muss eben das Ziel sein.
Ja, gehe ich voll mit. Ja, die Vorstellung, die EM ist vorbei, was ist dein Tipp, wie weit ist Deutschland gekommen? Bei dieser EM? Also ja, die Frage ist sehr in die Zukunft gestellt. Wie weit kommt Deutschland bei der EM? Was tippst du?
Ja, ich sehe uns schon mindestens im Viertelfinale, so mit der Chance auch, dass was Neues entstehen kann. Auch viele Spieler, wie gesagt, die jetzt auch in so eine tragendere Rolle kommen, auch in einem immer noch jungen Fußballalter, aber auch nicht mehr ganz jungen Fußballalter, die jetzt eben den nächsten Schritt auch gehen. Und wir brauchen auch eine Ära, die wir da wieder da prägen können. Kimmich habe ich eben noch vergessen, den man da auch nennen kann als Führungsspieler. Und das wird cool, die deutsche Mannschaft muss sich null verstecken. Wir sind überall vertreten, aber müssen als Mannschaft eben auftreten. Und deshalb ist der deutschen Mannschaft schon zuzutrauen, dass sie auch mindestens das Viertelfinale eben erreichen. Und danach ist auch viel das Quäntchen halt einfach dann. Das kenne ich selber aus unseren Turnieren. Das ist dann auch nicht mehr planbar irgendwann. Ne? Aber ich sag mal, Qualität kommt schon immer ein Stück weiter als Gruppenphase. Das ist schon so.
Ja, denke ich auch. Und also ich bin auch schon wieder gespannt bei solchen Turnieren. Das schreit ja nach Überraschung, und ich habe gestern auch mit einem Kumpel uns die Gruppen angeschaut und haben wir auch überlegt, ja, was könnte denn dieses Jahr die Überraschung sein? Am Ende weiß man es erst recht irgendwie nie. Bei den letzten Turnieren war ja auch Deutschland dann irgendwie eine Überraschung, dass wir so früh rausgeflogen sind. Was würdest du sagen, so aus deiner Erfahrung auch, wie kommt man aus so einer Negativspirale wieder raus? Was ist da so der Key to Success? Also du hast eben auch schon gesagt, befreit aufspielen, Spaß haben, und dann kommt kommt der Erfolg von alleine, ne? Ist ein bisschen übertrieben, aber ja, was würdest du sagen, wie schafft man es, so wieder wieder rauszukommen?
Ja, wie schafft man da rauszukommen? Ist genau ähnliche Ansätze, wie die Mannschaft es geschafft hat, jetzt auch in den Länderspielen, in den letzten Länderspielen zu zeigen, was in ihr steckt. Es ist natürlich der Glaube an einen selber. Es ist natürlich das sich als Mannschaft finden. Das ist so ein Teamgefüge, der entstehen muss, was wir in der Zeit, wo ich dabei sein durfte, immer gut geschafft haben. Fing schon an bei den Vorbereitungen, Vorbereitungsturnieren, also die Vorbereitung zur WM, dass immer so ein Mannschaftsgeist auch entsteht. Das ist das eine. Und das andere ist halt, dass jeder einzelne Spieler, Funktionär, also Trainerteam, die eng an der Mannschaft dran sind, vor allem jeder Spieler natürlich seine Resilienz bestmöglich trainieren sollte. Was ist heutzutage möglich? Denn darüber definiert sich dann eben auch, wie viel freie Kapazitäten du am Ende hast, befreit in so ein Spiel zu gehen. Das ist mentales Training, mentale Gesundheit. Da hat jeder Spieler natürlich einen anderen Umgang mit, aber das ist der Schlüssel am Ende. Denn jeder weiß, wenn er sagt, boah, ich fühle mich einfach gut, dann hat das Gründe, dann fühlt man sich auch wirklich gut. Und wenn es Punkte im Leben gibt, ist ganz normal übrigens für einen Fußballspieler erst recht genauso wie für alle anderen, dann geht es daran, punktuell eben die Resilienz eben zu steigern. Und wenn du resilient bist du halt auch in der Lage, den einen Step mehr machen zu können als der Gegner.
Ja, voll. Also ich merke das auch, also übers Jahr gesehen schaffe ich es auch nicht, jeden Tag 100% auf der Arbeit abzuliefern.
Aber wenn du dann als Team halt eben, der eine
genau,
hört sich immer
genau.
So, aber das ist dann halt eine Entscheidung, gehe ich mehr ins Grübeln oder gehe ich mehr in die Aktivität? Das ist so eine Entscheidung, die musst du immer treffen. Jetzt haben wir natürlich auch den einen oder anderen noch sehr erfahrenen Spieler, der, glaube ich, der Mannschaft wie ein Toni Kroos da sehr, sehr viel mitgeben kann, weil er auch eben bei Real Madrid natürlich eine unglaubliche Geschichte hat und das sind auch gute Impulse. Ist die Mischung ist es dann am Ende, ne? Von unbekümmert, jung, hungrig, aber auch ein bisschen erfahren. Und das ist der Feinschliff jetzt einfach. Das ist das, wieder eine Mannschaft zu formen und eine Mannschaft zu werden und eben auch mit Niederlagen umgehen zu können, hatten wir auch alles in unseren Turnieren. Also wir sind nicht in den Turnieren, über die wir jetzt eben gesprochen haben, die am Ende sehr, sehr erfolgreich waren. Da sind wir nicht so durchmarschiert und da hat jeder gesagt, boah, ja, in jedem Spiel wart ihr immer die bessere Mannschaft. Und das war dann auch immer eine Strecke. Aber wir haben es dann einfach als Gruppe einfach gut hinbekommen.
Ja. Wenn du jetzt so an eine Saison denkst, am Ende der Saison steht die EM oder die WM, wie ist so die Belastung über die Saison für dich gewesen? Also es ist ja bestimmt auf jeden Fall klar, das Ziel am Ende der Saison will ich bei dem großen Turnier dabei sein. Dann, ja, kommt die Saison, wie sie kommt, in der Mannschaft, im Verein, dann ist eine Nominierung zwischendurch dabei, dann ist mal eine Nicht-Nominierung dabei. Nimm mich mal mit, was so die Belastung und den Druck über die Saison angeht. Habe ich da ich als Spieler dann so diesen erst recht auf dem Niveau den Anreiz, dass mich eine Nicht-Nominierung eher pusht? Ich gebe jetzt alles, damit ich mitmache. Oder ist es so ein bisschen, jetzt bin ich ein bisschen angefressen? Ich zeige das aber erst recht, beflügelt diese Doppelbelastung mit der Nationalmannschaft erst recht durch schwere Zeiten mit dem Verein?
Ich glaube, so oder so. Also ich habe selber Momente gehabt, wo das dann geholfen hat. Eben, wenn du im Verein vielleicht gerade so ein selber auch vielleicht mal so ein Durchhänger hast, bis zur Nationalmannschaft gefahren, kamst mit Selbstvertrauen zurück. Es gibt auch Leute, viele Spieler, die kommen mit breiter Brust, kommen aus Verein, da läuft es mega. Auch bei einem selber fahren zur Nationalmannschaft, da läuft es nicht. Also am Ende... Das ist aber das Thema Leistungssport. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, uns immer mit den Besten zu messen. Das ist eine freie Entscheidung. Und am Ende geht es genau darum, dann, wenn man vermeintlich vielleicht ja auch, ob zu Recht oder zu Unrecht, eben mal nicht nominiert wurde oder die Antworten gibst du auf dem Platz. Und wenn du die da gibst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du schnell da wieder hinkommst, weil kein Trainer wird auf die Besten verzichten. Dass du im Bestfall nachher eine hohe Dichte von vielen Spielern, wo du sagst, da könnte ich auch noch jetzt 5 andere oder 10 nehmen, weil jeden, den ich dann vielleicht zu Hause lasse, ist zu Unrecht, weil die Qualität zu hoch ist, dann ist es ein Luxusproblem. Die Belastungssteuerung ist ja deutlich besser mit den vielen Wechseln. Ich glaube, das macht auch Sinn, weil das Spiel einfach, wie eben gesagt, auch so dynamisch geworden ist. Aber das kennen jetzt auch alle Mannschaften. Das ist für die normal und deshalb ist es für alle der gleiche Vor- und Nachteil. Und es ist ein bisschen auch, wie schaffe ich es mich so auf so ein... Und da waren wir sehr, sehr gut. Wie schaffen wir es uns als Mannschaft mit der Vorbereitung rein jetzt Nationalmannschaft zum Turnier? Das ist ja nicht viel Zeit. Aber wie kriege ich mich auf den Punkt für das erste Spiel? Das ist ja dann auch manchmal so eine kleine Wissenschaft für sich. Da kannst du viel richtig und auch viel falsch machen, um am Spieltag eben dich frisch und top zu fühlen. Und das ist dann natürlich viel im Thema Leistungsdiagnostik. Aber mittlerweile sind die Jungs alle so gut austrainiert, kriegen auch mal ihre Pausen, weil eben, wie gesagt, sind mehr Wechsel möglich. und beflügeln sollte es immer. Also ich sag mal, jeder Spieler, der, ob der zu Unrecht oder nicht zu Unrecht, da hat ja auch jeder eine andere Meinung dann wieder. Das ist ja auch das Schöne im Fußball, ist, die Antwort gibst du auf dem Platz. Und wenn du die gibst und da stehst und strahlst, dann steigert das die Chance, dass du dann auch wieder schnell wieder dabei bist.
Ja. Du hast relativ früh deine Karriere beendet mit 29. Haben sich die Jahre danach angefühlt? War das auch so ein bisschen Befreiung? So, okay, der Körper kann sich jetzt vielleicht mal in Ruhe auskurieren und es war nicht schnell dieses, okay, ich will wieder auf den Platz, ich will wieder liefern, ich will wieder zeigen, dass ich da bin. Wie ging es dir in den Jahren danach?
Ja, das ist, glaube ich, generell beim Leistungssport schon eine große Herausforderung. In dem Moment, wo du von dem Extrem runtergehst, gehst du ja in ein anderes Extrem, nämlich du bist kein Leistungssportler mehr. Und das war schon ein Kampf. Und das Gute oder Glück, was ich hatte, ist die Liebe zum Sport. Natürlich auch mit Schmerzen, ist halt nicht mehr so wie früher, ist auch einiges kaputt gegangen in der Laufe der Karriere. Aber dass ich schnell im Amateurbereich geblieben bin, hat mir halt echt geholfen, da so langsam runterzukommen. Ich habe aber auch gemerkt, wenn ich dann lange nicht trainieren oder spielen konnte und dann auch zeitlich, beruflich oder was auch immer den Sport nicht so machen konnte, da habe ich gemerkt, bin unzufrieden, und weil der Körper, ne, die ganze Herzfrequenz, ja, alles darauf getrimmt gewesen, das ganze Leben. Ne? Das merkt man, muss man schon aufpassen, sollte man nicht leichtfertig rangehen, schon sportlich aktiv bleiben. Jetzt gar nicht, um die ganz großen Ziele nochmal zu erreichen. Dafür wird man ja auch älter und setzt sich dann eben die Ziele, die da noch realistisch sind. Aber man muss unbedingt dranbleiben. Und das war mit 29 schon so, dass ich dann gemerkt habe, die ersten 1-2 Jahre sind im Flug vergangen. Und dann habe ich mich schnell wieder dafür entschieden, mein Hobby zurückhaben zu wollen. Um eben auch, weil es das Geilste ist, eben ja, freitagsabends im Flutlicht zwischen Hochhäusern spielen zu dürfen. Deshalb haben wir alle mal mit Fußball angefangen. Und ich liebe das, dass ich jetzt seit fast 5 Jahren, so oft es geht, solange mein Körper mitmacht, immer mal wieder mitzutrainieren und das ein oder andere Spiel zu machen. Das gibt mir viel und das hilft dann eben auch, dass du so dich so langsam dadurch auch abtrainierst, weil natürlich du ja nicht 5-mal die Woche trainierst, logischerweise, sondern 1-2-mal, vielleicht mal einen Kurzeinsatz im Spiel. Und das ist dann so ein Abtrainieren auf dem Niveau, sage ich mal, mit dem Älterwerden dann. Und das ist auf jeden Fall besser, weil ansonsten ist das echt schon ein großes Problem und eine große Herausforderung.
Ich stelle mir das auch enorm anstrengend vor, jetzt auch auf, wenn ich mir überlege, wie lange manche Spieler auf diesem hohen Niveau spielen. Und da gibt es ja auch immer wieder Spieler, die nebenbei studieren, nebenbei studiert haben, nebenbei sich ein zweites Standbein aufbauen und irgendwie dem Fußball nicht mehr alles unterordnen. So ist mein Eindruck. Ich finde das irgendwie ein ganz positives Zeichen. Was würdest du sagen? Wie wichtig ist es, dass junge Fußballer auch eben wissen, hey, da gibt es auch noch was anderes als Fußball, gerade auch für die mentale Gesundheit?
Ja, ich glaube, wichtig, und ich bin froh, vielleicht auch diesen Schritt als allererstes gegangen zu sein, gar nicht das erste wilden Wegen, sondern damit das Thema mal auf die Platte kommt, weil wir wissen auch alle, nicht nur Fußballer oder Fußballerinnen, Leistungssportler sind begrenzt in ihrer Zeit, das tun zu können und zu dürfen. Gründe gibt es dann tausende, weil ich kann nicht mehr wegen Verletzungen, weil Leistungseinbruch, es gibt tausend Gründe, warum dann am Ende irgendwann dann vorbei ist und meistens schneller. Und das bedeutet ja, das Leben ist ja im besten Fall noch lang. Und gerade als Leistungssportlerin oder Leistungssportler, egal in welcher Sportart, bist du das ja geworden, weil du Bock hast auf die Challenge. Das heißt, du stehst auf, du hast dein Ziel, du willst dein Ziel erreichen. Was machst du denn jetzt, wenn du den Sport eben logischerweise nicht mehr ausüben kannst? Stehst morgens auf und redest dann irgendwie 17 Jahre über dann deutsche Meisterschaft, die du geholt hast, oder das eine oder andere WM, ist dann am Anfang ganz schön. Weiß ich nicht, ob du dann irgendwann, und die Zeit kommt schneller, als man denkt, egal wie viel du erreicht hast, was ist das, was du machen möchtest und was ist dein Antrieb, der für dich in dem Leben dann wieder wichtig ist. Und den musst du finden oder solltest du finden, weil du bleibst in der DNA immer Leistungssportler, auch wenn du den Sport nicht mehr machen kannst. Und deshalb brauchst du deinen Lebensweg und der ist nicht, der fällt dir nicht auf die Füße und vor die Füße. Und das ist gar nicht so ohne. Aber, das hast du eben schon angesprochen, da passiert unglaublich viel, dass viele Sportlerinnen und Sportler verstehen, es muss auch ein Leben danach geben. Und das ist auch wichtig, weil am Ende bin ich ja immer noch jung. Und vielleicht auch viel zu jung, um zu sagen, nur weil ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr oder ganz viel Geld oder warum auch immer, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist nachher, warum stehe ich morgens auf und was sind meine Ziele in den nächsten Jahren?
Das stimmt. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Davor habe ich aber noch 2 Fragen von unserer Hörerschaft und eine Frage darin abschließend. Wie wirst du die EM verfolgen? Wo wirst du dir die Spiele angucken?
Also tatsächlich ganz klassisch. Ich liebe das dann irgendwie in einer Gruppe das so zu machen und je nachdem, wo man dann gerade kombiniert beruflich ist oder so, eben schön mit einer Gruppe der Mannschaft die Daumen zu drücken. Ich liebe das. Stadion ist auch schön, da durfte ich jetzt auch viel hautnah als Spieler selber miterleben, aber ich finde so ein Ereignis, so ein WM oder eine EM dann irgendwie am besten bei gutem Wetter dann irgendwie mitzufiebern, mitzugehen und in der Gruppe, wo eine gute Energie ist, mit verschiedensten Leuten dann irgendwie das Spiel zu erleben. Und das bleibt dann auch immer, finde ich, so in Erinnerung dann irgendwie, ah, weißt du noch das Spiel, und das haben wir dann zusammen geschaut, und das ist schon so, wo jetzt genau unterschiedlich, das kann im Rheinland sein, das kann in Hamburg sein, das kann aber auch dann in einem Urlaubsort sein, also je nachdem, wo es mich dann hintreibt oder wo mich auch mein Beruf hintreibt, und überall ist ein Fernseher und überall wird auf jeden Fall Pflichtprogramm natürlich, vor allen Dingen unsere Spiele sind Pflichtprogramm, klar.
Sehr gut, bei mir auch. Gut, dann habe ich noch zwei Fragen von unseren Hörern bekommen. Die eine ist, Stand jetzt bist du der letzte deutsche Nationalspieler, der beim HSV unter Vertrag stand. Wird das noch eine Weile so bleiben oder wann wird sich das ändern?
Ja, ich glaube, jeder, der mich kennt, am liebsten ändert sich das schon gestern. Das bedeutet nämlich, dass wir jemanden vielleicht aus dem eigenen Nachwuchs, der den Weg dann über die Profis wieder in die Nationalmannschaft geschafft hat, da hätte ich nichts gegen. Wir haben einen tollen Campus da stehen, wir haben die besten Möglichkeiten, also darf ganz schnell passieren, ganz schnell.
Sehr gut. Kurze Zwischenfrage, welcher Mitspieler beim HSV hat dich zu deiner aktiven Zeit am meisten beeindruckt? Mit welchen Ex-Spielern bist du heute noch freundschaftlich verbunden?
Beim HSV? Mhm. Sind dann einige, jetzt muss ich überlegen, ist ja kein Vergesse, es ist ein René Adler, ist ein Sven Neuhaus, ist ein Dennis Diekmeyer, ist ein Ivica Olic, ist ein David Jarolim, also da gibt es noch zu etlichen Kontakt. Colin Benjamin, ich weiß jetzt gar nicht, ich will jetzt gar keinen Laden, Basti Reinhardt, also da gibt es immer wieder Kontakt über WhatsApp oder man trifft sich auch mal. Das war eine intensive Zeit als Spieler, total Spaß gemacht, und da gibt es schon noch guten Kontakt zu vielen, vielen, vielen Spielern.
Sehr cool. Und die letzte Frage, kennst du die Textzeile aus dem Song von Xavier Naidoo, Danke über dich?
Ja, ich grob halt eben Zukunft und Stürmer bei dir antanzen oder irgendwie,
ja,
so.
Ja,
irgendwie, fast. Irgendwie so. Also, das Lied lief natürlich bei uns damals noch zu aktiv, also dann rauf und runter. Das war natürlich mit, war schon.
Okay, ich gebe dir mal die erste von vier Zeilen, mal sehen, ob du es weiterbringen kannst, okay? Die Zukunft gehört auch Marcel Janssen. Weißt du, wie es weitergeht?
Zuhörer, Marcel Janssen. Dann kommt die Stürmer.
Genau, ich sehe schon die Stürmer bei dir antanzen.
Okay, genau.
Raub ihnen die Chancen und den Mut.
Und mach das, was ein Mann in unserer Abwehr tut.
Sehr gut.
Ja, sehr gut.
Perfekt. Marcel Janssen, ich bedanke mich ganz herzlich. Mir hat sehr großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir ganz viel Gesundheit und alles Gute.
Vielen Dank, ebenfalls Gesundheit ist das Wichtigste.
Ich muss gestehen, dass ich das gar nicht mehr so richtig auf der Pfanne hatte, dass Marcel Janssen 2006 unser jüngster Nationalspieler war. An sein Debüt im Spiel um Platz 3 habe ich natürlich noch allerbeste Erinnerungen, muss man sagen. Wobei ich gestehen muss, ich hatte wirklich befürchtet, dass das schiefgehen könnte. Portugal war echt eine krasse Nummer, eine richtig geile Truppe beisammen, und wir sind nicht mehr in Bestbesetzung aufgelaufen, sondern Jürgen Klinsmann und Jogi Löw haben schon nochmal ein bisschen durchrotiert. Am Ende ist so ja zum Glück gut ausgegangen. Zwei sensationelle Tore von Schweinsteiger, das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Und es war einfach ein gutes Gefühl zum Abschluss, was es irgendwie gebraucht hat, um ein Sommermärchen zu sein, wie ich finde. Bronze hat dem Ganzen gut getan und auch so ein bisschen die Kirsche auf die Sahne gesetzt.
Ja, das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Und als Jüngster im Kader beim ersten Turnier mit einer Bronzemedaille abzuschließen, ist auch schon etwas, was man nicht vergisst. Guter Grundstein für eine ansehnliche Karriere, würde ich sagen. Mir ist vom Gespräch auch in Erinnerung geblieben, was für ein Vollprofi er ist. Super sympathisches Auftreten, der weiß genau, was er sagt und wie er sich ausdrückt, und war sehr reflektiert.
Ein bisschen hat mich Marcel Janssen zum Nachdenken gebracht. Ein zweites Sommermärchen, sagt er ja, wird es nicht geben, weil 2006 irgendwie einzigartig war. Und ganz falsch liegt er damit nicht. Vielleicht braucht es einfach eine neue Geschichte, die diese Mannschaft schreibt. Wäre schön, wenn sie ähnlich erfolgreich wäre wie 2006. Ich halte das zumindest nach den ersten Auftritten für nicht ausgeschlossen.
Da würde ich dir zustimmen. Der Auftakt war gut. Mir ist aus dem Gespräch mit Janssen auch in Erinnerung geblieben, dass man sich nicht von kleinen Rückschlägen aus dem Konzept bringen lassen darf. Und dass man als Team zusammenwachsen kann bei so einem Turnier. Dass der Trainer eine tragende Rolle hat, dass es wichtig ist, dass der Trainer sich gegenüber der Öffentlichkeit und den Medien vor die Mannschaft stellt und besonders auf die Teamchemie achten sollte. Sascha, was haben wir denn in der nächsten Folge?
Warum hat man das Gefühl, dass sich inzwischen viele Deutsche den Handballern und auch den Basketballern näher als den Fußballer fühlen? Was kann möglicherweise der Fußball von anderen Sportarten lernen und was braucht es, um ein erfolgreiches Turnier zu spielen? Darüber haben wir mit Johannes Goller, dem Kapitän der deutschen Handballnationalmannschaft, und mit Basketball-Weltmeister Justus Hollertz gesprochen. Der wird uns hoffentlich auch erklären, wie es ist, mit jemandem wie Dennis Schröder zusammenzuspielen, einem der absoluten Topstars. Ich freue mich drauf.
Mach's gut, Sascha.
Hau rein, Tillmann.
Gute Nacht.
EM 2024. Die Suche nach dem Sommermärchen. Ein Podcast von NOZ und MHN Medien. Ein besonderer Dank geht an unsere Kollegen Martin Schulte und Yannick Schappert für die redaktionelle Mitarbeit. Redaktion: Sascha Bodo Sievers, Tillmann Wrede, Philipp Nicolai und Kevin Dittmann. Sprecherin und Schnitt: Kirsten Stünke. Sounddesign: Marietta Osterloh. Social Media: Lukas Benker, Inge Kausch und Livecenter SAZ. Cover: Tinette Kehler. Und ein Danke geht außerdem an Sebastian König und den Uwe Seeler Fußballpark in Malente sowie unsere Helferinnen und Helfer im Hintergrund.